Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Hallo.
Hallo. Bettina, warum machen wir einen Japan-Podcast eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Weil wir beide Japan als unsere zweite Heimat in gewisser Weise bezeichnen würden. Und weil uns Japan sehr fehlt, dadurch, dass man jetzt seit 2 Jahren nicht mehr nach Japan reisen kann. Und wir ja das dadurch irgendwie auch wieder in unseren Alltag noch mehr zurückholen wollen, würde ich mal sagen.
Wir können seit jetzt ziemlich genau 2 Jahren gar nicht mehr nach Japan reisen. Vorher waren wir viel in Japan. Ich war sehr viel in Japan, du gelegentlich aus Gründen. Das können wir ruhig erklären. Einmal, wir arbeiten beide in einem kleinen Unternehmen, machen Japanreisen für und mit Teilnehmern. Und ich habe in erster Linie die Reisebegleitung gemacht in den letzten Jahren. Und du hast in erster Linie zu Hause das Büro gemacht. Unter anderem, weil wir eben auch ein Kind haben und deswegen einer zu Hause bleiben muss. Mhm. Und nicht beide die ganze Zeit unterwegs sein können. Das geht seit 2 Jahren nicht mehr. Das waren schwierige 2 Jahre bisher. Mal gucken, wie es weitergeht. Und ich hatte die erste 1,5 Jahre, ehrlich gesagt, überhaupt hätte ich gar keine Lust gehabt, so einen Podcast zu machen, weil für mich war das so ein bisschen, es hätte nur irgendwelche Wunden aufgerissen. Aber du hast mich da so ein bisschen überzeugt und ich habe auch wieder Lust bekommen, in Erinnerungen zu schwelgen und vielleicht das auch so ein bisschen herbeizureden, dass es bald vielleicht wieder weitergeht. Ne?
Genau. Man braucht wieder so ein bisschen einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Und man will ja auch nicht so ganz aus der Übung geraten irgendwie. Also wenn man darüber spricht, dann erwachen ja auch die alten Eindrücke und Erinnerungen wieder zum Leben und werden lebendig. Und man kann das auch im Geist so ein bisschen frisch halten. Weil ich ja auch gemerkt habe, also auch bei meiner Arbeit im Büro, also mit zu Hause meinst du ja auch in Deutschland, wo ich quasi tätig bin, um das zu organisieren.
Ja, genau.
Merke ich halt auch, wir haben jetzt immer weiter Reisen angeboten, aber mussten sie halt letzten Endes immer wieder absagen.
Ja.
Das sind halt 6 Termine, zu denen Reisen stattfinden im Jahr.
Insgesamt 12.
Wenn sich alles täuscht, genau, 12 Reisen und die halt immer wieder quasi auf gut Glück geplant, nur um sie dann abzusagen. Und nach 2 Jahren merke ich halt auch allmählich, dass ich so ein bisschen den Bezug dazu verliere. Mhm. Und die ganzen Reisen einfach nur noch so Zahlen und Nummern irgendwie sind, mit denen wir die abkürzen. Ich denke auch oft die Leute, die sich netterweise immer wieder anmelden, weil sie einfach nicht aufgeben wie wir und weiter mit uns nach Japan fliegen wollen. Ich denke oft schon, das sind so alte Stammgäste, ich kenne die quasi schon persönlich, auch wenn ich die zum Teil noch nie gesprochen habe, aber weil die Namen halt immer wieder auftauchen und man immer wieder kurz einen E-Mail-Kontakt hat. Ja, und irgendwie dachte ich, jetzt müssen wir mal was machen, um das wieder so ein bisschen näher an uns ranzuholen.
Ich war 6-mal im Jahr, 3 Wochen in Japan die letzten Jahre. Ja, habe da natürlich viel, viel Lustiges erlebt. Ich würde jetzt nie behaupten, dass ich das Land wie meine Westentasche kenne. Du warst nicht ganz so oft, du warst gelegentlich auch mit, wenn es die Zustände erlaubt haben. Aber du hast auch vorher Erfahrungen in Japan gemacht. Du hast in Japan gelebt.
Also zum Background sozusagen, wir haben uns ja auch kennengelernt zu der Zeit, als ich beschlossen habe, dass ich gerne Japanisch studieren möchte. Ich sage jetzt Japanisch, weil es eben nicht mehr Japanologie war, sondern
irgendeins von
ein anderes Studienfach, genau. Ja. Aber ich hatte halt auch Japanisch Unterricht und mich auch mit der japanischen Geschichte etc. pp. Befasst im Studium. Und im Zuge des Studiums war ich ein Jahr damals in Japan, genau. Und seitdem dann auch nur ein paar Mal eben als, eigentlich im Hinblick darauf, dass ich dann auch irgendwann Reisebegleitung mache, aber genau durch die Schwangerschaft und Geburt unserer Tochter hat sich das dann jetzt erstmal aufgeschoben für die nächsten paar Jahre.
Genau, das ist so unser Background. Du hast gerade gesagt, du hast Japanologie studiert. Ich habe auch sowas wie Japanologie studiert, später dann erst, also als Erwachsener sozusagen oder als Halberwachsener. Und eben, obwohl mein Vater auch Japaner ist und eben auch dieses Unternehmen auch gegründet hat, was wir zusammen machen, musste ich mir das im Prinzip alles wie normal selbst auch erarbeiten. Also ich bin jetzt nicht als Japaner groß geworden, irgendwie mit besonderen sprachlichen Kenntnissen oder so. Ich habe wahrscheinlich doch noch verhältnismäßig viel mitbekommen über meinen Vater, was so das, ja, das Kulturelle angeht, wenn er zu Hause war. Ne?
Oder die Mentalität.
Mentalität, aber die Sprache und dieses ganze geschichtliche Wissen musste ich mir genauso eigentlich aneignen wie, ja, jeder andere auch. Genau, jetzt hast in erster Linie du diesen Podcast eigentlich in die Wege geleistet. Ich fand die Idee immer gut, aber war nie so, also ich war nicht die treibende Kraft dahinter. Ne? Eigentlich war das so ein bisschen, war das dein Verdienst, dass wir uns jetzt hier zusammensetzen. Und wir haben vorher ein bisschen uns überlegt, wen wollen wir eigentlich ansprechen? Also wollen wir überhaupt jemanden ansprechen? Wollen wir das nur für uns machen? Und eigentlich ist schon der Wunsch da, wir würden uns natürlich freuen, wenn uns ein paar Leute zuhören. Ich denke da in erster Linie tatsächlich erstmal an Teilnehmer, die uns vielleicht sogar persönlich schon kennen, die schon mit uns mit waren oder mit dir oder mit meinem Vater oder die vielleicht noch vorhaben, mit uns zu reisen.
Alle, die sich irgendwie für Japan vielleicht interessieren oder ein bisschen Fernweh haben. Wir haben uns darauf geeinigt, wir wollen jetzt keinen Erklär-Podcast oder sowas machen. Da gibt's ja auch schon jede Menge. Gibt's andere, die das sicher besser können als wir. Genau, deswegen haben wir uns für so eine Mischung jetzt sozusagen entschieden aus ein bisschen Infos, ein bisschen Anekdoten, einfach so Themen, die bei uns immer mal wieder so aufkommen oder die auch so Berührungspunkte mit unserem Alltag hier in Deutschland haben.
So ein bisschen Trivia, Anekdotisches. Wir versuchen natürlich, wenn wir über die Reisen sprechen, da jetzt keine schmutzige Wäsche zu waschen.
Genau.
Das soll kein Werbepodcast sein für unsere Reisen. Es soll aber auch kein Läster-Podcast sein über ehemalige Teilnehmer oder sowas.
Also auf keinen Fall.
Ja, auf keinen Fall, genau. Also es kann schon sein, dass hier und da mal die andere Anekdote kommt, die vielleicht auch mal so ein bisschen
scherzhaft. Kleinen Seitenhieb, ja, aber genau. Wir werden genug Fettnäpfchen erzählen, in die wir selber, getreten sind. Also,
ja.
Genau. Wir sind da ja auch quasi liebevolle Fettnäpfchen-Begleiter, wenn es dazu kommt. Und Fettnäpfchen lauern überall, sei es in der Heimat oder in der Ferne.
Ja, in der Beziehung.
Solange man da jetzt nicht absichtlich reintritt, damit anderen das ins Gesicht spritzt sozusagen, ist auch nichts dabei. Ne?
Ja.
Man lernt halt dazu und dann weiß man es besser und beim nächsten Mal macht man es anders. Und dann haben die meisten Leute ja kein Problem damit auch.
Ja. Genau. Wir haben gesagt, für wen wir das machen, warum wir machen. Eine Sache. Wenn wir japanische Begriffe verwenden, dann sprechen wir die meistens so aus, wie wir es zu Hause auch machen würden. Also bei uns in der Familie, ich habe eben einen Elternteil, was aus Japan kommt, aber wir haben jetzt nie angefangen, Namen von Städten oder von Essen besonders korrekt japanisch auszusprechen, sondern selbst unser Nachname, Koyama, eine der ersten Erfahrungen, die ich im Studium hatte, im Japanologiestudium, war, dass mir ein junger Dozent erklärt hat, dass ich meinen Nachnamen falsch ausspreche. man sagt es ja nicht Koyama, sondern man sagt das ja Koyama. Und dann dachte ich, okay, hier bin ich angekommen. Kurzum, es kann sein, dass wir manche Namen nicht korrekt japanisch auf Japanisch aussprechen.
Genau, ja. Das war auch immer, da kann ich auch eine kleine Anekdote aus dem Studium diesbezüglich erzählen. Ein Professor meinte dann, es ging um japanische Literatur oder so. Das findet er jetzt interessant, so hat er es immerhin formuliert, sehr diplomatisch, dass ich den Namen des Autors jetzt quasi deutsch ausgesprochen hätte.
Ja.
Es ging, und ich habe ihm nicht gesagt Murakami Haruki, sondern Haruki Murakami.
Ja.
Wie man das halt hier dann auch in der Radiosendung oder so hört von Leuten. Naja, man kann jetzt nicht jede Aussprache von jeder Sprache der Welt so landesgemäß dann immer hinkriegen.
Während man die andere Sprache spricht.
Also in der Muttersprache oder in der anderen Sprache spricht. Deswegen, wir sprechen das einfach so, wie wir es eben
wie
auch jemandem in der Küche auf der Party erzählen würden. Und wenn wir dann in Japan sind und Japanisch sprechen, dann reden wir halt wieder...
Perfekt Japanisch.
Natürlich.
Ja.
Also besser als jeder Japaner eigentlich.
Ja, natürlich. Bettina, hörst du?
Oh ja, das trifft sich ja gut.
Ich glaube, es regnet.
Es regnet, ja. Woran hast du das jetzt erkannt? Sag es mir.
Woran ich das erkannt habe?
Ja.
An den Wassertropfen auf dem Fenster.
Genau, weil wir unterm Dach sitzen. Aber mal angenommen, man ist jetzt in einer Shopping-Mall. Da hat man ja gar keinen Bezug zur Außenwelt. Das fand ich interessant. Ich habe mal in so einer Shopping-Mall in einem Klamottenladen gearbeitet. Und man wusste immer gar nicht, was für ein Wetter draußen ist. Das war dann schon oft so eine Überraschung, wenn man rauskam. Ist es hell? Ist es dunkel? Ist es warm? Regnet es jetzt in Strömen? Und da habe ich mir überlegt, tja, in Japan, wenn man da irgendwo Indoor shoppen ist, dann erkennt man eigentlich trotzdem ganz gut, ob es gleich regnet oder ob es schon regnet.
Woran?
Da werden dann ganz eifrig die Ständer mit den Regenschirmen vor die Geschäfte gekarrt oder so in den Eingangsbereich. Und wenn man jetzt in so einer Mall oder so ist, am Ein- und Ausgang, gibt es dann zusätzlich noch extra so Regenschirmhüllen aus Plastik in so einer Halterung. Und da kann man seinen Schirm dann reinstecken, sein lassen und muss da nicht mit dem tropfenden Ding durch die Geschäfte laufen. Fand ich immer super praktisch. Es gibt auch Mülleimer am Aus- und Eingang, dass wenn man das Geschäft wieder verlässt oder die Mall, kann man die Hülle da reinschmeißen. Mhm. Natürlich super viel Müll, ja. Aber praktisch ist es trotzdem. Ich habe das dann auch manchmal drum gelassen, wenn es aufgehört hat zu regnen. Dann hast du die ganze Zeit den nassen Schirm, dann kann man den halt so in die Tasche stecken, ohne dass die Tasche nass wird. Ne?
Ja.
Und ich habe mich immer gefragt, woher wissen die das denn? Also gibt's da, ist da einer abgestellt, der regelmäßig den Wetterbericht checkt oder der immer so rausgucken muss, wenn es die Möglichkeit gibt? Und ich weiß nicht mehr, wer es mir erzählt hat. Ich glaube, irgendein Mitbewohner meinte zu mir, die spielen dann so eine bestimmte Musik auch, damit die Mitarbeiter wissen, also es muss tatsächlich irgendeiner, muss halt immer so ein Auge aufs Wetter haben. Und dann wird so eine bestimmte Musik gespielt und dann wissen alle Mitarbeiter, okay, es ist wieder Regenschirmzeit. Wir müssen die Regenschirme zum Verkauf rausstellen und diese Tüten. Und, wo wir schon bei Plastik und Regen sind, wenn man dann in Geschäften ist, wo man in der Regel eine Papiertüte bekommt für seine Einkäufe, dann gibt es da sogar so eine durchsichtige Plastikhülle für, damit die Papiertüte nicht durchweicht.
Ich möchte das nochmal kurz wiederholen. Am Eingang gibt es Plastiktüten, kleine Plastiküberzieher für deinen Schirm.
Richtig.
Die du nach Verlassen des Geschäfts wieder entsorgst. Dann gibt es für Waren, die du kaufst, die in einer Papiertüte eingepackt sind, zum Beispiel Bücher oder Kuchen, nochmal Plastiktüten zum Überziehen, damit die Plastiktüte nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.
Nee, die Papiertüte.
Die Papiertüte, meine ich ja.
Genau. Total durchdacht.
Ja,
also,
wir verkneifen uns da jetzt mal jede grüne Reaktion drauf.
Genau, einfach mal jetzt mal ganz frei von Thema Plastik. Praktisch ist es schon.
Ja, und praktisch und irgendwie auch, man fühlt sich als Kunde umsorgt.
Ja,
man hat das Gefühl,
genau.
Aha, die haben daran gedacht, dass es mir unangenehm ist, mit dem tropfenden Schirm da reinzulaufen. Vielleicht haben sie auch ein bisschen an sich selbst gedacht, dass es unangenehm ist, überall Wasserflecken zu haben, aber auch an mich. Und sie haben an mich gedacht, dass mir eine Papiertüte nicht viel hilft, wenn es draußen schüttet. Sondern da muss dann nochmal eine Plastiktüte drumherum.
Korrekt.
Ja.
Und man kann ja auch überall Schirme kaufen in der Regel. Also es gibt ja auch überall diese, nennt man das, Convenience Stores, die 24 Stunden am Tag, fast 24 Stunden am Tag geöffnet sind.
Kombini, sagen wir doch, wie es
genau, Kombini cool genannt. Wird. Und die haben auch immer Schirme. Und da gibt es in der Regel, manch einer kennt es bestimmt, diese durchsichtigen Plastikregenschirme. In verschiedenen Größen, weißer Plastikgriff.
Aus dem Blade Runner, die.
Ja, genau, da sind sie so bekannt geworden. Ich fand die auch immer als Jugendliche total cool und dachte, warum gibt's das denn nicht in Deutschland zu kaufen? Ich wollte unbedingt so einen Schirm.
Vinyl ist das, ne?
Genau, und das gibt's auch oft als Kinderregenschirme tatsächlich, aber für Erwachsene, also inzwischen gibt's ja irgendwie alles, aber damals war das echt schwer, sowas zu bekommen. Und da war ich auch so super stolz, als ich den aus Japan, dann habe ich natürlich
mitgebracht
oder geschickt in meinem Klopapierkarton, den ich da extra organisiert habe, damit die langen Regenschirme reinpassen. Und die sind aber halt auch einfach praktisch, weil, wie wir wissen, Regen kommt ja nicht immer von oben, der kommt auch manchmal von vorne. Und dann regnet dir ja so fies ins Gesicht. Mit so einem durchsichtigen Schirm, den kannst du halt dann auch vors Gesicht halten und siehst halt trotzdem noch zumindest einigermaßen, wo du hinläufst. Und ich finde das so interessant, weil in Japan hat eigentlich immer jeder einen Schirm dabei. Und sobald es anfängt zu regnen, also es war meine Erfahrung, ich habe am Rand von Tokio gelebt, also das Landleben kenne ich jetzt nicht so in Japan, aber das Stadtleben. Und es gingen sofort alle Schirme auf. Also oftmals, ich habe den Regen selber noch gar nicht gespürt, aber du hast gesehen, okay, hier öffnen sich die Schirme wie Blüten, auf die das Sonnenlicht fällt. Jetzt muss ich auch gleich meinen Schirm rausholen. Und das fand ich so interessant, weil als ich neulich hier im strömenden Regen mit meiner Tochter auf dem Spielplatz war, es war auch sehr windig, es war eigentlich richtig fieses Wetter, Und dann habe ich ein paar Leute trotzdem gesehen, die unterwegs waren. Wir leben hier allerdings auf dem Land. Und die hatten zum Teil nicht mal eine Mütze. Also Hirn schon zu verwenden, das ist echt schon so ein Eingeständnis von Schwäche. Das ist eigentlich nur für alte und gebrechliche und kleine Kinder vielleicht noch.
Das ist für Leute, die sich keine Jack-Wolfskin-Jacke leisten können.
Oder so, ja. Aber das fand ich, also da dachte ich wieder, warum nehmt ihr denn jetzt ganz nicht einen Schirm? Also wenn es windig ist, okay. Aber man könnte wenigstens eine Mütze oder sowas auf den Kopf setzen.
Nee, in Japan, der Schirm ist ja schon ein Accessoire eigentlich. Also viele, du hast das Gefühl, sie freuen sich, dass sie wieder ihren Schirm aufspannen können. Die gibt es ja in viel breiteren Variationen. Also du kaufst den Schirm ja dann zu deinem Idealfall zu deinem Outfit oder zu deinem Stil zumindest, zu deinem Kleidungsstil. Ja.
Also ich weiß nicht, wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen so ein Land-Stadt-Ding. Ist halt komisch, ich habe in Japan halt eben, wie gesagt, am Rande von Tokio, von der Großstadt gelebt und jetzt lebe ich hier halt so mehr oder weniger auf dem Dorf. Das ist natürlich auch nicht zu verachten, aber das ist sowas, woran ich eben immer wieder denke, wenn es regnet. Und ich weiß auch, als ich aus Japan zurückkam, ich hatte mir so den super kleinsten und leichtesten Schirm gekauft, den ich finden konnte. Der hat so Streben, die man dann so noch so ausklappen kann, also damit der wirklich super klein ist. Mhm. Auch mit UV-Schutz, ist auch ganz wichtig in Japan, also kann man auch als Sonnenschirm benutzen. Und den hatte ich immer dabei, sobald ich das Haus verlassen habe, egal wie das Wetter war. Der war grundsätzlich in meiner Tasche. Und irgendwann, als ich dann wieder ein paar Jahre hier gelebt habe, dann kam ich mir echt so ein bisschen blöd vor. Und jetzt bin ich auch wieder der Hansel, der so denkt, naja, muss ich da jetzt wirklich irgendwie intervenieren? Das ist ja nur stetiger Nieselregen, der meine Jacke nach 10 Minuten durchweicht hat. Und es gibt auch diese Regencapes immer, ne? Das heißt, wenn man jetzt auf Sightseeing-Tour ist oder so.
Es gibt diese.
Kann man sich auch so einen Regenponcho holen, ne?
Diese durchsichtigen Regenponchos, genau. Auch wieder so eher so ein Vinylstoff, also so ein dicker Plastikstoff, durchsichtig. Also ist überhaupt nicht wasserdurchlässig, aber eben auch überhaupt nicht atmungsaktiv, also null. Und ich kann diese Dinger nicht tragen. Ich erinnere mich gerne daran, wie wir uns mit Freunden von dir getroffen haben in Japan. Auch mit einem Paar, das war noch bevor die ihr Kind hatten.
Ja.
Und auf den Takao in der Nähe von Tokio gestiegen sind oder spaziert, kann man eigentlich sagen, sich ein bisschen mit Bergen auskennt.
Wir haben halt den einfachsten Weg gewählt.
Genau, also wir sind da hoch spaziert und es hat geschüttet. Wir hatten unsere Plastik-Capes dabei, unsere Vinyl-Capes. Also ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, wie es bei dir war.
Ich kann mich extra nicht dran erinnern. Ich dachte, wir hatten einen Regenschirm.
Nee, ich hatte aber auf jeden Fall dieses Cape, weil darauf will ich nämlich hinaus, dass ich zwar, der Regen ist zwar nicht an meinen Körper gekommen, aber ich habe so dermaßen geschwitzt, weil es war Ende August, dass ich genauso, ich war klitsch, also triefend nass danach. Allein einfach nur durch die Luftfeuchtigkeit, die Bewegung und diesen Plastiküberzug.
Ja.
Ich war genauso nass, wie wenn ich durch den Regen gelaufen wäre. Das ist schon, die können einem sicherlich manchmal die Haut retten, aber empfehlenswert oder richtig angenehm sind diese Capes nicht. Aber es ist schon, wenn man länger unterwegs ist, ist es wohl ganz praktisch, sowas dabei
zu haben. Also es ist eine Option, aber ich hatte auch einmal das gemacht und eben auch, ich war komplett nass geschwitzt. Das war irgendwie so ein ganz unangenehmes Gefühl. Und dann dachte ich auch irgendwann, als wir nochmal die Situation hatten, hole ich mir jetzt so ein Cape aus dem Kombini und dachte, nee. Also lieber bin ich regennass und trockne dann wieder. Also das ist auch geruchstechnisch wahrscheinlich besser. Als man ist dann da so komisch in seinen verschwitzt getrockneten Klamotten. Nee.
Die Dinger sind ja auch schwer, die sind ja nicht, also für Leute, die eben viel unterwegs sind, wo tatsächlich dann so ein halbes Kilo mehr oder weniger oder 200 Gramm mehr oder weniger schon was ausmacht in der Summe, die sind ja auch schwer und dadurch, dass es eben so ein Vinylplastik ist und nicht irgendwie so ein Hightech.
Aber also mir ist auch eingefallen, eigentlich ist das nur sinnvoll, wenn du jetzt sagst, du bist irgendwie mit einem Rucksack oder so unterwegs und das Zeug soll halt auf keinen Fall nass werden. Dann würde ich es in Kauf nehmen, dass ich halt total verschwitzt bin, aber meine Klamotten, wenn ich ankomme, ich habe wenigstens trockene, saubere Wechselwäsche. Weil das war dann auch, wir sind ja dann im Anschluss in Onsen gegangen, was auch super gut war, aber danach mussten wir halt in diese nassen Klamotten und nassen Schuhe und nassen Socken. Man wusste nicht mehr, ist es Regenwasser oder ist es Schweiß. Also,
ja, ich habe gerade ein Bild im Kopf, wie, du erinnerst dich vielleicht, es war im August, da waren wir zusammen tatsächlich unterwegs und waren noch ziemlich grün hinter den Ohren als Reisebegleitung. Es war so eine Reise, wo relativ sehr viel schiefgegangen ist.
Oh ja.
Zum Teil verschuldet, zum Teil unverschuldet, zum Teil eine Verkettung von ungünstigen Umständen. Es hat sehr viel geregnet in dieser Reise. Wir haben nicht das Hotel bekommen im Vorfeld, was wir gerne gehabt hätten. Wir hatten umständliche Wege Und einer der Tiefpunkte war, wie wir im strömenden Regen mit unserem Gepäck oder mit unseren Rucksäcken zumindest bei der Friedenszeremonie von Hiroshima standen. Mit eben diesen Plastik-Capes über dem Rucksack. Da habe ich noch ein Foto, wo ich im Flur, im Hotelflur stehe morgens, noch vor Abreise.
Ach ja,
also vor Abmarsch. Mit diesem Cape an, über dem Rucksack. Ja, unwissend der Dinge, die dann noch kommen
der
sollten.
Katastrophe.
Ja, ja. Aber da muss ich dran denken jetzt. Ja.
Ja, stimmt. Das war auch richtig mies.
Ja.
Also ich habe sowieso, ich ziehe es irgendwie an, wenn ich unterwegs bin, dass es regnet. Die Wahrscheinlichkeit, ich stelle mich immer schon mal drauf ein, sicherheitshalber. Ja, das wollte ich jetzt gerade erzählen. Ne? Also ich habe das oft so, oder ich empfinde es so, vielleicht ist es auch eine Einstellungssache, dass wenn ich irgendeinen Ausflug plan, also zu 80% fällt der ins Wasser, wie man so schön sagt, egal welche Jahreszeit. Und das war auch, als ich in Japan gelebt habe, dann hatte ich im August, ich so 2 Wochen, glaube ich, allein ist auf eigene Faust so ein bisschen durch Japan gereist. Und dann hatte ich mir auch so einen schönen Strandurlaub eingeplant, 4 Tage, auch so ein bisschen JWD, Geheimtipp aus dem Lonely Planet. Und es hat halt wirklich 4 Tage lang geregnet. Bis zu dem Tag, an dem ich abgereist bin. Da kam die Sonne raus, war wunderschönes Wetter. Das war dann mein Strandurlaub. Und als ich das einer Freundin erzählt habe, einer japanischen Freundin, hat die mich eben darüber aufgeklärt, dass es in Japan dafür ein Wort gibt. Und dann sagt man, hat sie gesagt, ah, du bist also eine Ameonna, also eine Regenfrau.
Sie sagt, ah, es ist also Juli.
Nein. Regenzeit ja, in Japan. Hm? Nein, es war eben gar keine Regenzeit. Und sie meinte, ja, ich bin eigentlich Hare-Onna, also ich habe eigentlich immer schönes Wetter, wenn ich unterwegs bin. Verdammt, warum bin ich denn Ame-Onna? Aber langsam glaube ich, es ist glaube ich so ein bisschen so eine Erinnerungssache, wenn man halt sagt, immer wenn ich unterwegs bin, regnet es und dann erinnert man sich halt auch immer an die Male, wo es geregnet hat. Ich glaube, es sagt mehr über die Einstellung aus als über das Wetter.
Ja, also
es auch ist, ich kann eine Hare-Onna werden, glaube ich.
Ja, es ist genau, es ist manchmal irgendwie beruhigend, an sowas zu glauben, aber so richtig glauben tut man natürlich nicht. Ich bin übrigens Hare Otoko genannt worden von unseren Herbergsbesitzern, wo wir eine Zeit lang immer, oder jahrelang eigentlich hingefahren sind. Und die meinten, ach, immer wenn du kommst, dann scheint die Sonne. Das ist natürlich dann schön, ne? Das,
ja, hört man gern.
Schmeichelt einem dann. Ich weiß nicht, ob das stimmt, im Moment nicht.
Also ich würde sagen, es spricht da definitiv für dich als Reiseleiter, ne? Kann man sagen, fahren Sie bei dir mit, da ist meistens schönes Wetter.
Ja. Toi, toi, toi.
Also ich hatte eigentlich noch eine Geschichte, fällt mir jetzt gerade ein.
Ja, hau raus.
Also die Japaner, wie gesagt, zumindest in Tokio, immer einen Schirm dabei, sobald es regnet, immer Schirm auf, muss man gar nicht lange überlegen. Auch auf dem Fahrrad, ne? Es gibt zum Teil sogar so Halterungen für den Lenker, wo man den Schirm reinklemmen kann, aber die meisten haben den einfach in der Hand und fahren dann, also lenken dann mit einer Hand. Und ich dachte dann so, also ich bin in Japan, habe mir dann auch ein Fahrrad besorgt, weil ich immer relativ weiten Weg zum Bahnhof hatte und kriegt man für kleines Geld schon ein Fahrrad und so weiter. Und dann dachte ich auch irgendwann, ja, alle fahren hier mit dem Regenschirm in der Hand, das kann ja nicht so schwer sein, das kriege ich jetzt auch irgendwie hin. Und dann bin ich so losgefahren, bin erstmal direkt so in den Pfosten reingefahren. In so
Schlangenlinie.
So einen großen Mast, also ja, so schön Kurve nach rechts erstmal gemacht. Und dann beim zweiten Anlauf mit ein bisschen mehr Schwung hat es dann aber geklappt. Also ich kam mir ganz toll vor, wie ein Japaner sozusagen. Eine Japanerin bin ich da mit Schirm in der Hand Fahrrad gefahren. Und dann ist aber irgendwann relativ kurz, also in kurzer Entfernung vor mir von links ein LKW aus der Straße gekommen und ich musste abrupt anhalten. Und das war schon so ein bisschen, da hatte ich schon ordentlich Herzklopfen, weil die Straßen waren nass und neben mir auf dem Gehsteig parallel ist auch noch ein Japaner mit dem Schirm in der Hand gefahren. Und der, also wir wären dann auch noch beinahe irgendwie so komisch kollidiert. Also es, das war echt so ein Moment, dann dachte ich dann doch so, okay, vielleicht überlege ich mir das doch nochmal, ob ich wirklich mit dem Schirm Fahrrad fahren will oder ob ich einfach wie so ein nasser Pool.
Es gibt ja auch Schirmhalter am Fahrrad.
Soweit ist es dann nicht mehr gekommen. Ich glaube, es war schon gegen Ende meines meines Auslandsaufenthalts.
Ja. Ach ja, Fahrradgadgets, das können wir... können wir auch mal besprechen. Genau.
Gut.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.